Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche.
Mit Exporo jetzt einfach und digital in innovative Projekte der erneuerbaren Energien investieren. Sie profitieren von einem Markt mit enormem Potenzial, tragen aktiv zur Energiewende bei und sichern sich attraktive Renditen von bis zu 7,5%. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio mit einer nachhaltigen Asset-Klasse. Entdecken Sie auf exporo.de Ihre Chancen und investieren Sie in eine grünere Zukunft. Gut für Ihr Portfolio und die Welt von morgen. Wenn ich an das Thema künstliche Intelligenz denke, nicht nur, dass wir gestern mit dem Thema abgeschlossen haben oder geclosed haben, heute starten wir mit dem Thema auch wieder. Ich wundere mich manchmal, und viele wissen es ja nicht, Mike und ich leben ja zusammen. Und wenn ich am Wochenende manchmal Geräusche höre bei uns aus dem Arbeitszimmer und ich denke, mit wem telefoniert er jetzt schon wieder von der Arbeit? Nein, er führt tatsächlich Gespräche mit OpenAI, ChatGPT und ist ja auch ein großer Nutzer dieser Technologien und auch unser erster Vortragender nutzt diese Technologien häufig und viel. Ich liebe seine LinkedIn-Beiträge, wo er auch immer sehr viel kundtut, was er da so ausprobiert, mit welchen Technologien er gerade arbeitet. Und im Vorgespräch eben sagte er, ich habe den wahnsinnigen Luxus und habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Sehr schön, dass er sozusagen damit so experimentieren kann. Sein Vortrag lautet natürliche Sprache als User-Interface der Zukunft. Stefan Paxmann ist Leiter des strategischen Entwicklungsbereichs Digitalisierung und Innovation bei der LBBW. Er verantwortet seit 2022 die strategische Digitalisierung und Innovationsaktivitäten und Projekte des Hauses. Und ich freue mich ganz außerordentlich, dass du da bist, lieber Stefan. Ich übergebe dir die Bühne.
Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Und ich kann erst mal sagen, ich bin real. Ich bin kein Avatar. Auch wenn wir mit KI vieles anderes mittlerweile technisch und künstlich machen. Und genau das ist die Frage, die ich heute Morgen gerne mal als ersten Impuls platzieren möchte. Wir reden über die Zukunft, aber eigentlich besinnen wir uns auf die Vergangenheit. Wir entdecken nämlich gerade die Sprache wieder und die natürliche Sprache. Und was heißt das eigentlich? Wir reden ja immer darüber, dass künstliche Intelligenz eine gewisse Art von Intelligenz hat. Die sind so intelligent wie Menschen, weil sie sollen ja anschließend uns alle ersetzen, haben wir ja ein paar Mal gehört. Aber was ist eigentlich Intelligenz? Es gibt eine ganz spannende Definition von Alan Turing. Alan Turing, eigentlich der Entwickler, der Erfinder des ersten Computers. Ich sage immer, es war Konrad Zuse mit dem Z3, 43 bei uns in Aachen. Aber der gilt natürlich auch, Alan Turing, als einer der Erfinder des Computers. Und der hat mal gesagt, gut, ein Computer oder eine KI könnte man als intelligent bezeichnen, wenn sie einem anderen Menschen weismachen kann, dass sie auch ein Mensch ist. Die Definition gab es 1950. 1955 wird das erste Mal das Wort KI überhaupt definiert und dokumentiert. Und seit 1950 gibt es aber diesen Turing-Test. Und er funktioniert folgendermaßen, dass immer ein Computer oder eine KI bestimmte Antworten auf Themen generiert und Menschen machen das Gleiche. Und dann werden die Antworten vorgestellt und dann gibt es die Probanden, die müssen entscheiden, menschlich, künstlich. Bis heute hat keine KI, hat kein Computer, hat kein System diesen Test jemals bestanden, sondern es war immer klar, das ist ein Rechner, das ist eine KI, das ist menschlich. Das heißt, bisher war nach dieser Turing-Definition nie ein System, nie eine KI menschlich intelligent. Bis vor 4 Monaten. Da ist nämlich an der University in San Diego, University of California in San Diego, dieser Turing-Test durchgeführt worden mit ChatGPT 4. Und es war das erste Mal, dass ca. 55% der Probanden gesagt haben, ganz klar, die Antworten sind definitiv von Menschen, kann nicht von einem KI oder von einem Computersystem sein. Und es war genau falsch. Und das wird allgemein seitdem auch in vielen wissenschaftlichen Beiträgen als der Turning Point der KI bezeichnet im Sinne der menschlichen Befähigung. Trotzdem ist dieser Turing-Test ja ein kognitiver Test, wo ich wirklich versuche, bestimmte Intelligenzschemata, die wir auch bei einem IQ-Test haben, zu vergleichen und damit zu sagen, so was ist da wirklich nun das Thema bei, was eigentlich menschlich und was eine kognitive Intelligenz ist. Aber was macht Menschen eigentlich aus? Wenn wir doch sagen, KI ersetzen Menschen. Muss ja nicht der vitruvische Mensch von Da Vinci sein, aber die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen künstlich und menschlich? Und das ist Die Sprache. Natürlich hier als Synonym aus dem Italienischen. Die Sprache, wie wir reden, wie wir Emotionen geben, wie wir diskutieren. Das macht doch einen Menschen aus. Und es macht nicht ein Computersystem aus, was vielleicht Texte schreibt. Texte sind für uns künstlich. Sprechen ist was ganz anderes. Und spätestens das Sprechen und das Reden haben wir mit der Erfindung der Computer aufgegeben. Weil Computer konnten zu dem Zeitpunkt nicht reden. Aber mal einen Schritt zurück, ganz an den Anfang. Am Anfang war das Feuer. Und das könnte man fast als erste Basistechnologie bezeichnen. Nämlich Feuer hat alles geändert. Fleisch ist ja unter uns. Ich weiß nicht, wer sein Steak medium rare mag. Aber well done gab es damals nicht. Zum Glück haben wir es gekriegt. Genau die Wärme und die Hitze haben wir gekriegt. Es hat also das Leben kolossal geändert. Übrigens hat aber das Feuer nur eine gewisse Zeit gehabt, wo wir zum Beispiel über Licht gesprochen haben. Und nicht, weil wir das Feuer weiterentwickelt haben, hat es plötzlich Licht gegeben, sondern weil wir eine Sprunginnovation hatten und plötzlich mit Elektrizität Licht erzeugt hat. Es war nicht die Weiterentwicklung von Feuer. Aber Elektrizität und Licht ist die zweite Basisinnovation, die wir haben, und Basistechnologie, die nämlich wirklich erstmal das ermöglicht hat, was wir heute haben, nämlich am Smartphone zu agieren und überhaupt Strom zu nutzen. Und erst dann, basierend auf dieser Technologie, kam dann in den 40er Jahren tatsächlich der Computer von Konrad Zuse. Und mit dieser Entwicklung haben wir die Kommunikation auf Plastiktastaturen verbannt. Wir reden über Tastaturen, über Plastik. Und das kennen wir ja auch. Thorsten, typisches Beispiel, bevor der mich anruft, tippt er lieber was und schickt mir was. Anstelle, dass wir telefonieren könnten. Weil es ist ja so viel einfacher. Ich kriege ja auch keine Widerworte. Zumindest nicht direkt. Das heißt, wir haben verlernt, miteinander zu reden und verlieren dabei Emotion, Information, Tiefe und direkte Ansprache. Bis zu einem kleinen Zeitpunkt der Geschichte 1986, als Steve Jobs den ersten Mac entwickelt hat. Und der erste Mac musste da sagen, hello, I am Macintosh. Das war mal ein ganz kurzer Moment, wo Sprache wieder in den Mittelpunkt vom Computersystem gerückt ist. Leider war es gefaked, hat das System damals nicht hingekriegt, wurde von einem alten System gemacht. Aber das war zumindest schon mal die Idee, die Steve Jobs gehabt hat. Wir müssen Computer menschlicher in der Interaktion machen. Ein Schritt dabei war dann die Erfindung der Maus. Super Tool. Jeder kennt die Mäuse, die hat Touchpads. Aber ist es menschlich? Kann ich darüber Emotionen zeigen? Ja, wenn ich draufhaue, weil sie wieder nicht geht, vielleicht. Aber es hat nichts mit intuitiver Kommunikation zu tun. Aber das war zumindest ein Weg, wie ich menschliche Interaktion neu definiere. Dann gab es irgendwann, Jahren später, Ende der 80er, Entwicklung des World Wide Web, Tim Berners-Lee im CERN in Genf. Und plötzlich haben wir Wissen auch weit verteilt, konnten weltweit darauf zugreifen. Ohne Fingertipp, wie es Bill Gates damals gesagt hatte. Und genau an der Stelle haben wir schon mal auch gestartet, Sprache, Reden, Informationen weiter verbreitet zu machen, mehr zu nutzen. Auch eine Basistechnologie. Danach kam plötzlich die Mobiltelefonie und jetzt konnten wir es an jedem Ort machen, nicht nur da, wo Kabel gelegt waren. Und auch das ist eine Basistechnologie, die uns in der Kommunikation nach vorne getrieben hat. Weg von fest installierten Systemen. Das heißt, wir werden plötzlich menschlicher, weil wir Sprache und Reden weiter verbreiten können. Und diese Nokia 5110 haben hier in der Kaiserstraße gut geholfen, auch nachts, wenn man irgendwelche Leute vertreiben wollte, die einem irgendwie ein bisschen seltsam vorkamen. Ich habe es heute, glaube ich, irgendwo noch im Schrank liegen. Ist, glaube ich, mittlerweile über 1.000 Euro wert, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann kam wieder Steve Jobs, der gesagt hat, okay, die ganzen technischen Geräte, die wir haben, die sind nicht menschlich intuitiv nutzbar. Und deswegen kam das Smartphone mit dem ersten iPhone 2007 in einer neuen dynamischen Welle wirklich an den Markt. Weil jetzt fingen wir plötzlich an, User-Interaktion als eine wichtige Basistechnologie für die Nutzung von Technologie zu definieren. Und deswegen hat auch das Smartphone und infolgedessen viele weitere Smartphones, nicht nur das iPhone, alles andere überrollt, was im Vorfeld existiert hat. Es gibt kein Nokia mehr, es gibt kein Motorola mehr, es gibt kein Blackberry mehr und Co. Es geht alles auf Smartphones, weil die Interaktion natürlicher ist. Und das ist genau das Thema, was wir hatten. Wir müssen Computersysteme menschlicher in der Interaktion machen, damit wir es nutzen. Und jetzt haben wir gedacht, nach dem Smartphone, ja, jetzt ist alles gut. Jetzt können wir uns ja ein bisschen hinlegen. Technologie ist soweit, jetzt sind wir in einer neuen Art und Weise. Aber ehrlich gesagt, wird viel komplizierter. Computersysteme sind so komplex geworden. Das startet ja schon, haben wir gerade gehabt. Ich habe einen Mac mitgebracht, wir mussten es auf den Windows-PC bringen. Wie schalte ich das Display um? Beim Windows weiß ich, beim Mac wussten wir es nicht. Wenn eine neue Version kommt, muss ich neue Funktionen lernen. Das heißt, ich muss wirklich jedes Computersystem neu starten. Neues Update bei Excel, neue Version oder bei einem Windows oder bei einem neuen Operating-System bringt mir immer wieder neue Lernaufgaben. Im Inhalt ist es das Gleiche, aber die Art und Weise, wie ich es mache, ändert sich fundamental. Und das addiert Komplexität und ist schlecht für die Nutzung. Und dabei verlernen wir wieder das ganz Natürliche, nämlich zu reden. Das, was wir von Kindesbeinen auf machen, sprechen, um Emotionen zu zeigen und genau zu sagen, was ich will. Milch, Hunger. Oder später, lass mich in Ruhe, ich will weiter zocken nachts um drei mit meinem Sohn. Aber reden, Emotionen bringen. Sondern wir haben eher eine babylonische Sprachverwirrung generiert. Ich meine, ich habe damals noch Kobol gelernt. Also eigentlich bin ich ein reicher Mann, weil heute Kobol, ich glaube 5.000 Euro Tagessatz kriegt man bestimmt auch. Aber wir haben damals Sprachen gelernt, um bestimmte Systeme zu bedienen. Und heute musste Python, Java, sonstiges alles können, neue No-Code, Low-Code-Umgebung und Co. Aber wir müssen Sprachen lernen, aber können nicht normal reden. Weil alles hat eine bestimmte Form. Und es macht sehr kompliziert, miteinander, mit Systemen und mit Menschen zu tun zu haben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo OpenAI vor 20 Monaten das ganze Thema mit generativer KI und ChatGPT 3.5 herausgebracht hat. Und das war wieder ein Paradigmenwechsel in der Basistechnologie, nämlich jetzt war das erste Mal die natürliche Sprache wiederentdeckt. Wir mussten nicht mehr lernen und wissen, wie ich C++ und Python entwickle, sondern ich konnte mit dem ChatGPT reden, in meiner normalen Sprache. Und konnte genau das sagen, was ich entsprechend wollte. Und das hat das so in der Pitch der CEO von Alphabet auch direkt gesehen, hat gesagt, boah, das ist mal der Hammer. Generative künstliche Intelligenz hat einen wesentlich größeren Impact auf die Menschheit als Feuer, als Elektrizität oder als das Internet per se. Weil ich kann es jetzt nutzen, ohne Informatik und Mathematik studiert zu haben. Ich kann es mit normaler Sprache bedienen. Und das ist genau das, was wichtig ist, dass wir das in unsere Köpfe kriegen. Wir sind nicht in einer neuen Technologie. Wir sind in einer komplett neuen Interaktion mit Technologie, die jedem befähigt, quasi in der Demokratisierung dieses auch zu nutzen. Und das ist komplett neu in der technologischen Entwicklung. Wir nutzen Sprache, wir nutzen die Prompts. Wer also gut reden kann, ist definitiv im Vorteil. Wer sich gut artikulieren kann, bei dem geht's. Aber ich muss mich auch ausdrücken können. Wenn ich meinem Sohn sage, räum dein Zimmer auf, passiert's nicht. Weil sag ich hier, keine Zeit. Aber ich sage, räum dein Zimmer auf, sonst ist Taschengeld weg, du wirst in den Keller gesperrt, wenn deine Mutter kommt, gibt's doppelt Ärger und Wochenende ist gestrichen. Dann hat's Kontext. Und dann funktioniert's. Wenn ich prompte, muss ich Kontext geben. Wenn ich rede, brauche ich Kontext und Erklärung. Und dann funktionieren Sprachmodelle auch sehr gut. Und wir haben das oftmals, dass einige Leute in ChatGPT oder bei uns unser BlueGPT-Modell in der LBBW nutzen, aber es funktioniert ja nicht. Dann gucke ich mir einen Prompt an, ja, was ist die LBBW? Was soll denn da rauskommen aus der Frage? Deswegen, sprechen, reden ist wichtig. Wie wir miteinander interagieren und wie wir Sachen definieren. Und dann kann ich ohne Probleme ein 200-Seiten-Dokument, den Nachhaltigkeitsreport der LBBW, durchscreen in 30 Sekunden zusammenfassen lassen, in 10 Bullet-Punkte bitte mit einem Fazit. Und zwar intelligenzneutral, weil ich brauch's für einen Vorstand. An der Stelle ist es mir aber egal, ob ich 200 Seiten habe oder 2000 Seiten habe. Weil die Effizienz, die ich damit nutzen kann, ist viel performanter, als wir das manuell je abbilden könnten. Nochmal, mit natürlicher Sprache. Nicht über Programmieren, nicht über Großrechnersysteme. Und genauso kann ich es für kreative Aufgaben nutzen. Nicht nur kreativ, schreib mir eine Agenda, sondern erfinde mir mal vielleicht eine neue Storyline, schreib mir eine Geschichte, kreiere mir Bilder. Man schaut mal bei Amazon, wie viele Co-Autoren mittlerweile da mit ChatGPT stehen oder mit DALL-E oder mit Midjourney. Wir haben also kreative Elemente und wie bediene ich die? Überreden. Indem ich einfach ganz normal auf Deutsch, auf Englisch, auf Türkisch, auf Arabisch spreche und sage, was es tun soll. Und das ist der Unterschied. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Ich kann es auch in anderen Medien machen. Ich kann Bilder generieren. Das ist immer so ein Thema, ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr alt. Aber hier gibt es ein paar reale Menschen, hier gibt es ein paar synthetische Menschen, über eine KI generiert. Nur über Text, nicht programmiert, nicht entwickelt, nur über Text. Und dann kann man fragen, so, wer von denen ist jetzt ein echter Mensch und wer ist nicht? Klassiker ist immer hier der zweite mit dem Bart, der hat bestimmt Bluthochdruck und Co., also ganz typisch menschlich, hat auch nicht so die Symmetrie, das war bei KI immer, konnte man sagen, das ist ein KI-Bild, ist aber alles von KI generiert, das ist kein einziger echter Mensch hier. Und das ist schon wieder alte Technik, die überholt ist. Nur über Sprache. Wie lange hätte es gedauert, die Techies unter uns, um das zu entwickeln und selber an einem Grafikprogramm zu designen und zu gestalten? Das hier war definitiv schneller. Und somit kann ich natürliche Sprache für vieles nutzen. Natürlich kann ich es auch im Negativen nutzen. Und natürlich kann ich dadurch plötzlich auch ganz einfach Fakes machen, Deepfakes. Olaf Scholz, der plötzlich für die Bild-Zeitung Werbung gemacht hat, war natürlich ein Fake. Also müssen wir aufpassen, wie gehen wir damit um, Fakes wirklich zu unterscheiden. Gerade wenn sie so einfach von jedem auch zu produzieren sind. Aber ganz ehrlich, mit dem normalen Menschenverstand müssen wir doch auch kontrollieren, dass einige Deepfakes nicht real sind. Und der gesunde Menschenverstand hilft natürlich dabei, Deepfakes von real zu unterscheiden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns auch klar darüber werden, wir brauchen einen gesunden Menschenverstand, wir brauchen aber auch eine gewisse Kennzeichnungspflicht, um sowas zukünftig zu unterscheiden. Jetzt poste ich ja relativ viel. Weißt du, man muss ja über Innovation, Digitalisierung sprechen. Aber ich habe ja gar nicht so viel Zeit, dann immer alles in Videos zu fassen, obwohl wir sagen, klar, Videos sind viel wichtiger. Dann haben gesagt, machen wir doch mal einfach einen Avatar. Aber der soll so aussehen wie ich, soll so sprechen wie ich, soll so reden wie ich. Und dann haben wir einen Text genommen aus einem meiner Posts und haben das mal aufgesetzt.
Wie eine Lawine hat
und dann spreche ich zum Beispiel ganz normal mit meiner Stimme und mit meiner Gestik.
Gelöst und die Welt
seit einem halben Jahr ohne überrollt. Probleme möglich.
Was passiert
aber eigentlich? Aber ich muss demnächst nach London. Ich habe gar keine Zeit, das zu übersetzen. Dann machen wir es doch auf Englisch. Kein Problem, bisschen südenglische, Südlondoner Akzent geht. Aber Englisch passt mir nicht, weil wir haben Kollegen in Shanghai und in Singapur, die ich demnächst besuche. Da will ich ja auch was erzählen. Dann machen wir es doch auf Chinesisch. Mandarin. Das ist ganz spannend. Namen werden nicht übersetzt, das finde ich immer gut. Und Kollegen aus Singapur haben gesagt, hört sich gar nicht schlecht, ich kann verstehen, was du sagst. Aber ich finde es ja ehrlich gesagt am spannendsten, gerade im Mittleren Osten, die AI University in Abu Dhabi, cool, da will ich hin, also doch auf Arabisch. Und natürlich bitte mit Gestik. Was hier vielleicht jetzt witzig klingt, ist aber ganz einfach. Es hat mich 2 Minuten gekostet, mit meinem Smartphone mich aufzunehmen. Meine Stimme und meine Bewegung. Danach habe ich eine Erzeugung von ca. 10 Minuten gebraucht, um da ein Template raus zu generieren. Dann hat es mich ungefähr 2 Minuten gekostet, den Text rauszukopieren von meinem LinkedIn-Post, draufzusetzen auf den Avatar und sagen, so, und jetzt bitte sprech wie ich und schwätz wie ich. In der Gestik, in der Art, mit meiner Stimme, die sich sogar ziemlich authentisch anhört. Und das hat ca. 3 Minuten gedauert und dann hatte ich einen 2-Minuten-Stream und konnte den raushauen. Sagte ich, okay, jetzt auf Englisch 10 Sekunden, Text genommen, übersetzt, generiert, raus. Auf Chinesisch, 10 Sekunden generiert, Text rein, raus. Arabisch, 10 Sekunden übersetzt, Text rein, raus. Keine halbe Stunde. Und wenn wir jetzt überlegen, was können wir damit machen in der Weiterbildung, im Training etc., indem wir natürliche Sprache auch nutzen in der Ansprache. Ich meine, je nachdem, wer hier Banker ist, Geldwäscheschulung müssen wir alle machen. Er kriegt danach immer die Krise. Alles lesen und machen und nachher hat sowieso jeder vergessen, wenn man mit jemandem redet, wenn man es als Video bekommt, komplett andere Kommunikation und Glaubwürdigkeit. Und deswegen ist Sprache so wichtig. Und plötzlich können wir Sprache ganz einfach generieren und ganz einfach einsetzen. Paradigmenwechsel. Überlegt mal, wie viele Systeme ihr in der Bank habt oder in IT-Firmen, die schon wirklich sprechen und die wir mit Sprache bedienen können. Überschaubar. Anders bei Star Wars, bei Star Trek. Klar, Star Trek-Fan, wie sich das gehört. Film von 1986, zurück in die Gegenwart. Kommen die Leute vom Raumschiff Enterprise durch irgendeinen Wirbel zurück in die Vergangenheit und müssen jetzt mit dem Enterprise Kontakt aufnehmen, damit sie irgendwie wieder zurückgebeamt werden in die Zukunft. Und was macht Scotty? Der Techniker geht natürlich in einen Computershop, wahrscheinlich einen Phobis-Shop damals, weiß nicht, ob es schon ein 486er damals war, und nimmt die Maus und sagt, hier, komm, wir sprechen noch einfach mit. Ey, Computer, kannst du mir bitte helfen? Und der Verkäufer in der Mitte sagt, ey, hast du noch alle? Was sprichst du denn? Man kann nicht mit Computersystemen reden. Aber es war die natürlichste Form der Interaktion mit Technologie in der Zukunft. Spannend ist es ja, muss man irgendeine Promotion für geben, wie viele Themen bei Star Wars und Star Trek definiert wurden, die heute Realität geworden sind und die wir vielleicht demnächst noch erwarten. Es ist eine spannende, hohe Überdeckung. Und genau den Schritt haben wir jetzt gemacht. Es gibt seit einiger Zeit von OpenAI die Whisper API. Gibt natürlich auch die von DeepGrand Speechmatics oder Google Speech-to-Text, wo ich Sprache fast in Echtzeit in Text übersetzen kann. Und anschließend kann ich damit weiterarbeiten und kann die Sprache verarbeiten und erstmal per Text zumindest ausgeben. Das ist mal die Unidirektion, eine Richtung. Und das ist schon mal gut. Und das setzen wir in der LBBW ein, in den ersten Piloten, die wir machen, um im Callcenter Sprache mitlaufen zu lassen, sie direkt zu übersetzen, dann aber nicht eins zu eins abzubilden, sondern fass mir bitte die Sachen in 10 Punkten zusammen. Und hol mir bitte die To-Dos, die ich daraus habe, auch mit raus und gib sie direkt an die Bereiche weiter, die damit anschließend eine Folgeaktivität haben. Spart uns maximal Zeit, weil wer dokumentiert schon Telefongespräche? Das ist der erste Weg, aber eindirektional. Das funktioniert schon ziemlich gut. Funktioniert übrigens auch mit Schwäbisch. funktioniert auch in anderen Sprachen. Dialekte gehen auch. Aber der wirklich spannende Teil kam, als zu Ostern die Meta Murati von OpenAI GPT-4o vorgestellt hat. Nämlich da kam plötzlich die Kommunikation nicht eine Richtung, sondern bidirektional. Dadurch, dass wir nicht mal einen Whisper genommen haben, was Texte nur übersetzt, dann hat eine KI was gemacht, dann brauche ich ein neues Modell, was dann Text wieder in Sprache umsetzt, sondern es ist ein Modell, was direkt Sprache aufnimmt, verarbeitet und auch direkt wieder ausspielt. Viel schneller, viel performanter. Und jetzt konnte ich wirklich reden und Mike, wie du es ja auch gesagt hast, und Nicole, wenn er mal wieder morgens im Arbeitszimmer redet, so ging es mir zu Ostern, als ich dann gesessen habe, das Thema das erste Mal ausprobiert habe. Ich saß in der Bäckerei, Familie hat noch geschlafen, da habe ich gesagt, dann red doch mal und habe mit GPT-4 ohne Stunde geschwätzt und war so begeistert, weil wir haben übers Wochenende gesprochen, was wir alles machen können, hat anschließend mich gekannt, die Sachen gespeichert im Gedächtnis, bis meine Frau anrief und sagt, wo bleiben die Brötchen? Ich hätte noch weiterreden können. Also liebe Grüße an Samantha von Hör. Plötzlich ist Reden tatsächlich möglich, auch mit Emotionen. Und das ist wiederum Paradigmenwechsel, der jetzt den Startpunkt für ein neues Denken in der menschlichen Sprache mit Technologie bedeutet. Und dabei ist es ganz wichtig. Wir sollten definitiv nicht anfangen, und wir haben uns ganz klar dagegen entschieden in der Bank, einfach Altes jetzt ein bisschen neu zu machen mit Sprache, weil dann bleibt's Mist. Sondern jetzt tatsächlich nachzudenken, was wollen wir denn Neues machen und zwar komplett anders? Was können wir mit Sprache erreichen, was wir vorher nicht erreichen konnten, weil es einfach überhaupt gar nicht möglich war? Und als erstes ist mein Vorschlag in der Bank gewesen, ich habe ganz viele Freunde gemacht, wie ihr euch das vorstellen könnt, ich brauche kein CRM-System mehr. Wir schaffen alle CRMs ab. Punkt 1, wer pflegt CRMs? Punkt 2, wie sind die gepflegt? Punkt 3, wenn ich Informationen brauche, nämlich im Auto vom Kundengespräch, habe ich Zugriff? Nö. Und ich bekomme auch nicht genau die Infos, die ich in dem Moment brauche, weil die sind irgendein Absatz ganz unten. Wenn ich das Ganze also mit generativer KI aufzeichnen lasse und einen Zugriff drauf habe, dann kann ich es mir mit natürlicher Sprache rausziehen. Bitte gib mir mal die Information, Thorsten Hahn, letztes Gespräch, Banking Club. Was haben wir nochmal genau besprochen? Was war die Vereinbarung? Vielen Dank. Und ich bekomme es bei mir aufs Auto, auf Autolautsprecher gespielt. Ich höre es zu und kann gleich verarbeiten. Okay, da muss ich ihn gleich darauf ansprechen. Und ich kann direkt Fragen stellen, die das System nicht vorgedacht hat. Ich kann spontan fragen. Und das ist eine andere Interaktion, wie wir menschlich agieren. Wie wir auch in einem menschlichen Gespräch fungieren. Wir reden ja nicht nur über das, was wir im Vorfeld definiert haben. Sondern wir reden ja frei. Und das kann ich plötzlich mit generativer KI machen, im Sprachmodus, in Echtzeit. Und das setzen wir gerade um bei uns im Callcenter-Bereich. Wir machen die ersten Verprobungen, wir haben die ersten Chatbots mit KI und wollen die jetzt weiterentwickeln mit Gen-KI, um genauso auch aus den Gesprächen heraus abzuleiten, okay, was gibt's für ein Problem? Lass doch mal schauen in unserer Datenbank, was wir vielleicht für Lösungsvorschläge haben und die in Echtzeit als Ansprachehinweise rausspielen oder im weiteren Schritt die KI, die Gen-KI gleich selber reden zu lassen. Die ersten Erfahrungen, die es am Markt gibt, sind noch überschaubar, weil die Sprache noch nicht ganz funktioniert. Aber wir gehen genau in diese Richtung hin. Und das wird die Zukunft sein an vielen Stellen. Und zwar nicht, weil wir Callcenter-Agents ersetzen wollen, aber weil wir 24x7 anbieten wollen, in Stoßzeiten was machen wollen oder auch andere Sprachen bedienen wollen. Weil jetzt überdenkt nochmal dran, mein Übersetzen. Ich kann heute einen Chatbot schnell in Chinesisch laufen lassen, ohne dass ich erst 3 Jahre jemand mit Sprachzertifikat wohin schicken muss. Das Spannende dabei ist, dass die neue Technologie mittlerweile auch Emotionen kriegt. Und jetzt kommen wir wieder ans Menschliche. Als Callcenter Agent kann man darauf reagieren, wenn mich jemand anruft, total aufgelöst ist, weil das Konto geplündert ist. Da kann ich darauf reagieren, auf die Sprache, auf die Emotionen. Computer konnten das nicht. Human AI ist eins der Beispiele, die anhand von psychologischen Kriterien im Sprechen herausleiten, oh, der ist aufgeregt, der ist ruhig, der ist ängstlich, der ist wütend, der ist böse und bewertet das nach psychologischen Kriterien aus. Das kann man an dem Tool ganz gut sehen. Das wird dann rechts auch eingeblendet. Stefan, jetzt bist du aufgeregt, 70%, jetzt nur noch 30%, hier bist du ärgerlich. Und darauf kann man das Sprachmodell steuern, welche Antwort es gibt. Wenn ich ärgerlich bin, antworte ich beruhigend. Wenn ich ängstlich bin, gebe ich vielleicht weitere Informationen, um eine Sicherheit weiterzugeben. Jetzt kann ich das Sprachmodell nicht nur inhaltlich steuern, sondern emotional. Und das ist menschlich. Das ist das, was eine KI bisher nie konnte, weil wir Sprache ja nicht aufnehmen konnten. Und das ist genau diese Änderung, wo wir über die Menschlichkeit sprechen. Kognitiv kriegen wir es hin, aber die Emotion, die direkte Interaktion, das ergänzt genau diesen menschlichen Aspekt. Und deswegen können wir auch weitergehen. Deswegen bauen wir gerade unsere Konzeption dafür auf, wie können wir denn Tools demnächst komplett sprachgesteuert und in der Response auch sprachorientiert machen. Ganz ehrlich, wer will im Online-Banking in das siebte Untermenü gehen, um einen dämlichen Freistellungsauftrag zu machen oder irgendwo gucken, wo eine Adresse für eine Überweisung drinsteht? Und das sind ja noch die Sachen, die man einfach findet. Das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Wenn ich was will, dann sage ich doch, bitte Freistellungsauftrag oder bitte 10 Euro wegen der Pizza an Nicole gestern Abend schicken. Freigabe, schick. Das ist mir egal, in welchem Menü das steht. Und mir ist es auch egal, ob es in der neuen Version, die neu rauskommt, an einer anderen Position ist, weil die Überweisung bleibt eine Überweisung, bleibt eine Überweisung. Ich brauche nichts lernen, ich brauche keine neue Sprache lernen, ich brauche nicht Informatik studieren und ich muss auch nicht erstmal 2 Stunden irgendwelche Online-Bankings anschauen. Ich rede mit meinem Auftrag und das kann ich immer, jederzeit, nachts um 3 rückwärts auf Polnisch. Und das ist die Änderung, die wir hier wirklich haben. Deswegen sind wir dabei, Online-Systeme sprachgesteuert anzusetzen. Das wird noch ein bisschen dauern, das ist okay, aber da geht's hin. Und der zweite Schritt ist auch die komplexeren Systeme, die immer wieder Upgrades kriegen, über Sprache steuern zu lassen. Weil die Funktionalitäten bleiben ja relativ ähnlich, nur die Ansortierung oder manchmal auch die Codierung dafür ist eine andere. Brauchen wir nicht mehr. Das hilft uns mit der Sprache. Und da gibt's noch das schöne BFSG. Für die Feinschmecker uns das Barrierefreiheitssicherungsgesetz. Tritt ab Mitte 2025 in Kraft und besagt, dass man online, also digitale, aber auch analoge Kanäle barrierefreier zur Verfügung stellen muss. Nicht nur für Menschen mit Behinderung, auch für ältere Menschen oder wenn man zum Beispiel mal Probleme hat, was zu sehen, weil man vielleicht eine Augen-OP hatte. Man muss zusätzlich insgesamt 3 Zugänge haben. Über generative KI, wenn man sprechen kann, haben wir das auf jeden Fall gesichert. Dann brauche ich nicht sehen, dann brauche ich nicht tippen, ich kann reden. Und das ist genauso ein weiterer Schritt aus der mandatorischen oder regulatorischen Anforderung, wie ich es machen kann. Sondern wenn wir jetzt mal wieder Star Wars gucken, wie ich sowas mit steuere, wie ich sowas unterstütze, sehen wir schon bei Spock 1978. Der hat nämlich sein Ear-Receiver gehabt. Und damit konnte er an eine KI angebundene Information erfragen, konnte mit reden, hat Informationen ins Ohr bekommen, bidirektional agiert. Sehr cool. Das war 1978 und 2024 gibt es zum Beispiel die Ivo Earbuds. Die Earbuds, die Ende Dezember jetzt in die Beta-Phase mit rauskommen, die großen Tests mitmachen, wo wir genau das Thema umsetzen. Verbindung mit dem Sprachmodell, mit einer KI, mit bidirektionaler Sprachmöglichkeit. Und jetzt kann ich genau machen, der Thorsten schwätzt mir immer zu viel, den möchte ich bitte ausfaden und ich möchte nur noch die Nicole hören. Und das kann ich darüber machen und kann die Nicole aber anschließend gleich auf Französisch übersetzen lassen, weil wir ja in der französischen Diskussionsrunde sind. Es geht nur über generative KI mit Sprachmodellierung. Und das ist genau der Punkt, wieso solche Sachen die komplette Art und Weise, wie wir miteinander agieren, menschlicher macht. Weg von technologischer Entwicklung, weg von Bedienung von Systemen, sondern hin zum Sprechen mit unseren eigenen Bedürfnissen. Und deswegen ist es so wichtig. Nicht, weil es eine coole Technik ist, sondern weil es wirklich unser Miteinander menschlicher macht. Und natürlich gibt es da den Konflikt zwischen Datenschutz und generativer KI. Übrigens, das Bild zeigt auch mal wieder, dass GenKI Texte nicht so gut kann, also Datenschutz irgendwie, das hat nicht geklappt. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben. Aber das ist natürlich das Thema. Wie viel Datenschutz ist wichtig? Und das ist wichtig. Ihr wisst, habe ich öfter gesagt, ich liebe Regulatorik, aber ich liebe sie nicht, wenn sie wirklich nicht nachgedacht ist und praktisch nicht angepasst wird, weil sie irgendwann nicht einsatzfähig ist, weil sie behindert. Aber trotzdem ist es wichtig für die Sicherheit. Und auf der anderen Seite hat generative KI so viele Möglichkeiten und wir müssen austarieren, an welcher Stelle müssen wir etwas erlauben, um in der Technologie nicht abgehängt zu werden, weil das ist zwar schön, dass wir alle einen Fernseher haben, aber irgendwann ist er alt. Und es bringt nichts, dass wir zwar Fernsehen gucken können, aber nicht in der 4K-Auflösung, nicht mit dem richtigen 3D-Dolby-Sound und sonstiges, weil wir irgendwo stehen bleiben. Weil andere, die kümmert das nicht. Während wir anfangen, im ICE endlich mal Wi-Fi über die gesamte Strecke von Stuttgart nach Frankfurt zu haben und vielleicht Antennen auf den Zug bauen, damit es klappt, fliegen andere zum Mars. Und wir können das nicht, weil wir sagen, oh, der Mars ist noch unerforschtes Gebiet, wir wissen noch nicht, wie die rechtliche Situation ist, dürfen wir nicht hin. Interessiert die anderen überhaupt nicht. Und genauso ist es bei generativer KI. Es interessiert andere Regionen nicht, was wir vielleicht regulatorisch verbieten, wenn es dort erlaubt ist. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden. Und deswegen ist es wichtig, genau zu schauen, wie viel Datenschutz ist nötig, aber was müssen wir auch erlauben, um überhaupt mal uns als Innovationsland, wir haben so viele Hidden Champions, weiterhin da zu platzieren, wo wir hingehören, nämlich auch weiterhin als innovative Nation, als Dienstleistungsnation. Und dazu die wichtige Anmerkung, wir sind trotzdem noch ganz am Anfang. Auch mit generativer KI sind wir mal. Ich lächle ja immer und schmunzle immer nur und sage, ja, alles klar. Nach 20 Monaten sagen wir plötzlich, der KI-Hype ist over. Gen AI, hier alles riesengroßes Thema, wir sind auf dem Peak, jetzt geht's runter, alles klappt nicht. Entschuldigung, Ich habe Kirchenmusik studiert und Klavier gelernt. Nach 20 Monaten habe ich keine Beethoven-Sonate gespielt. Hat noch nicht geklappt, ja? Das hat ein paar Jahre länger gedauert. So, heute kann ich auch Chopin Polonaisen spielen. Aber das hat halt 15 Jahre gedauert. Meine Eltern haben mich aber nicht nach 2 Jahren aus dem Klavierunterricht rausgenommen. Weil gesagt haben, hier, bei dem taugt eh nichts. Gesagt, nee, wir müssen aufbauen, wir haben die Zeit und wir brauchen die Zeit. KI braucht die Zeit, generative KI braucht die Zeit, Sprache mit Technik zu verbinden braucht die Zeit und auch die Infrastruktur braucht Zeit. Und die müssen wir geben. Lasst uns da nicht falsch und typisch deutsch auf das gucken, was nicht funktioniert, sondern auf das schauen, was wirklich die Entwicklung bieten kann. Und das werden auch neue Jobs sein. Das wird eine Weiterentwicklung unserer Aufgaben sein und unserer Tätigkeiten sein. Aber ganz ehrlich, und das fand ich spannend, in der Süddeutschen Zeitung gesehen, braucht uns nicht stören. Seit Anfang der Bundesrepublik gibt es ca. 2/3 aller Jobs nicht mehr. Und das hat nichts mit KI oder sonstigen zu tun, sonst gibt es einfach viele Jobs nicht mehr. Also zum Beispiel eine Kaffeeriecherin gibt es heute nicht mehr, gab es beim Zoll. Wer braucht es heute noch? Stehende Typisten gibt es nicht mehr. Also nicht denken, dass wir Jobs reduzieren, sondern nur Mut haben. Und nur Mut tatsächlich aufbringen, dass wir wirklich Sachen auch neu austesten und neu ausprobieren und vielleicht mal wieder zur Seite legen. Nämlich nur mit Mut schaffen wir es tatsächlich auch der neuen Technologie zu begegnen. Deswegen habt Mut, redet mit eurer KI. Vielen Dank.
Oh, jetzt bin ich wieder von der Seite. Entschuldigt bitte. Das hast du schon mal gemacht, Stefan, oder? Das hat man gemerkt.
Nee, doch, ehrlich gesagt war das heute explizit hierfür, aber das ist gut.
Super Vortrag. Genauso Wake-up-Moments brauchen wir, glaube ich. Und ich glaube, das geht nicht mehr weg. Ich wollte die Runde eröffnen. Da haben wir schon Fragen. Sehr gut.
Danke. Eine Sache wollte ich meine, ein bisschen ketzerisch fragen. Du hast ja die eine Seite, wo du die 2000 Seiten gehabt hast, wo das natürlich schön, also summarized und so weiter. Was ist mit Halluzinationen? Wie gehst du damit vor? Weil du hast dann diese 2000 Seiten, aber bist du ganz sicher, dass alles, was du dann kriegst, richtig ist?
Absolut. Es zeigt sich gerade eine klare Entwicklung, dass wir bei den großen Sprachmodellen, die das Weltwissen haben, sehr viel Halluzinationen haben. Es wird schon besser, aber trotzdem kriegt man sie nicht weg. Deswegen gibt es gerade ja auch eine Entwicklung, einmal über das Thema Feintuning oder RAG, also Retrieval Augmented Generation, dass ich bestimmtes Domänenwissen trainiere. Und auf diesem Domänenwissen, weniger Wissen, bekomme ich viel exaktere Antworten, weil ich ein Sprachmodell und den Algorithmus damit trainieren kann. Das ist das eine. Und zum Zweiten entwickeln sich viele Sprachmodelle von den Large Language Models auf die Small Language Models, die auch wieder spezifischer sind. Das, was wir am Anfang mal gedacht haben, wir haben in der LBBW ein Sprachmodell für alles, Quatsch. Haben wir relativ schnell gelernt, nee, das gibt's nicht. Wir werden für jeden Anwendungsfall einzelne Subtypen von Sprachmodellen haben, die das Domänenwissen haben und damit genau die Halluzination auf Minimum reduzieren. Nichtsdestotrotz, Stand jetzt, wir sind noch in der 4. Klasse, wir sind noch nicht irgendwie beim Bruchrechnen, wir müssen noch die menschliche Kontrolle an das Ende stellen und das wird vorerst bis auf Weiteres so bleiben. Aber wir können ja auch für die Kontrolle ein anderes Sprachmodell nehmen. Das Sprachmodell kontrolliert das erste Sprachmodell und das Ergebnis wird nochmal kontrolliert. So, und somit nähern wir uns dem Thema an. Das ist momentan noch nicht komplett gelöst, aber wir sind genau auf der Richtung.
Ich leg nochmal einen drauf. Und wie gehen wir mit Halluzination ist ja Stufe 1 und dann noch Diskriminierung. Mhm. Also wenn man Bilder generiert, die nur alte weiße Männer produzieren oder wenn man sagt, Ärzte sind immer nur Männer. Und bei dem Beispiel mit den Emotionen, also wie kriege ich auch Diskriminierung in der Beratung weg? Also dass alle gleich beraten werden und nicht jemanden, bei dem ich irgendwie sozial schwachen Hintergrund erlebe, den sortiere ich direkt aus, weil das ja auch immer wieder eine Diskussion ist.
Ja. Es gibt ja auch eine ganz klare Definition, auch aus dem europäischen EU-AI-Act, dass wir zum Beispiel Social Scoring mit KI nicht machen dürfen. Jetzt müssen wir gucken, wo ist halt eine gewisse Grenze, die wir dort machen. Aber heute kann man ja schon zum Beispiel nicht böse mit einem ChatGPT reden. Wird ja schon rausgefiltert. Es gibt verschiedene Filterkriterien, die halt bestimmte Diskriminierung schon jetzt unterbinden. Klar, Google ist ein schlechtes Beispiel von vom Dreivierteljahr mit Gemini, wo sie dann plötzlich einen weiblichen Papst und farbige Wehrmachtssoldaten quasi generiert haben. Aber das ändert sich ja schon, man reagiert mit drauf. Aber auch da sage ich, 20 Monate, auch wenn die schon länger geforscht haben, da muss noch weiterentwickelt werden, aber das können wir heute schon zum Teil mit kontrollieren. Und ich glaube tatsächlich auch beim Thema Sprache, wenn ich Emotionen mit rauskriege, kann ich ja durch das Trainieren auch mehr und mehr das Verhalten steuern. Und das kommen wir wieder auf das Prompting, die Eingabe, was will ich als Ergebnis haben? Wenn ich im Sprachmodell sage, bitte sei freundlich und sei nett, sag kurze Sätze, dann macht es das sogar. Anders als meine Söhne, die machen das nicht, was ich sage. Also da haben wir eine Möglichkeit. Und darüber müssen wir steuern. Aber nochmal, das müssen wir alle lernen, das muss man üben. Es gibt noch keine fixe Lösung dafür.
Hier ist auch noch eine Frage.
Jetzt hast du dich mit ChatGPT die ganze Zeit beschäftigt, und zwar bis zum 4.0 sozusagen, oder beziehungsweise 4.0. Jetzt gibt es schon wieder was Neues von ChatGPT. Hast du dich damit schon auseinandergesetzt, dieses ganze Thinking, also diese Intelligenz?
Ja, super. Ist total spannend. Also übrigens, auch wenn ich jetzt mal ChatGPT von OpenAI genommen habe, ist das Bekannteste, deswegen macht es viel Sinn. Wir werden demnächst auf andere Systeme genau auch mitsetzen. Wir versuchen, ein Sprachmodell agnostik zu haben. Weil Llama von Meta ist spannend, weil es ist ein Open-Source-Modell, Mixtral ist spannend. Baden-Württemberg haben wir nach wie vor Aleph Alpha mit Illuminus, das wollen wir natürlich auch mit angehen für kleinere Themen. Finanzministerium in Baden-Württemberg setzt zum Beispiel Illuminus gerade mit ein, mit dem F13. Also was wir sagen, wir können heute nicht definieren, wie ist das passende Sprachmodell in 12 Monaten. Deswegen muss man die Austauschbarkeit mit haben. Deswegen werden wir auch gucken, dass wir was austauschen müssen. Aber was spannend jetzt bei der neuen Version ist, ist ja tatsächlich, dass ich das Reasoning verstehe. Die größte Anforderung, die bei uns auch aus der Compliance, aus der Rechtsseite mit rauskam, ist ja, wir können ja gar nicht nachvollziehen, was in dieser Blackbox passiert. Wir kriegen nur Frage und Antwort. Und jetzt bekommen wir die Logik plötzlich mehr mitgeteilt. Und das ist aus meiner Sicht ein extremst wichtiges Element, dass wir nachvollziehen können, wie Sprachmodelle wirklich entscheiden. In Anführungsstrichen, weil es ist ja Statistik. Aber das ist wichtig, um eine Akzeptanz mit hinzubekommen. Und wir sind im Vorfeld an der Thematik gewesen, dass wir Sprachmodelle einsetzen mit ganz kleinen Entscheidungswegen und lieber 10 einzelne Abfragen hintereinander schalten, um dann ein Endergebnis zu haben, um die Nachvollziehbarkeit zu haben. Das löst sich jetzt auf. Da hoffen wir zumindest drauf. Die ersten Sachen, die wir auch getestet haben, ganz spannend. Und das ist der Startschuss dafür, dass man wirklich mehr eine Freigabe macht. Wie werden Entscheidungen wirklich in Sprachmodellen getroffen? Heute haben wir null Blick drauf. Null. Aber es ist wichtig. Deswegen, ich finde das super spannend, das Modell.
So, wir würden, ich weiß, es ist eine rasant schnelle Technologie und ich glaube, viele Fragezeichen, die noch bei uns in den Köpfen sind, um das zu verstehen. Ich glaube, du bist aber auch noch eine Minute hier. Falls es noch Fragen gibt, könnt ihr die natürlich gerne noch an Stefan richten im 101-Gespräch. Ich sage an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und großen Applaus nochmal an dich.
Danke sehr.